Die auf den Herrn schauen, die werden strahlen vor Freude und ihr Vertrauen wird niemals enttäuscht. Das ist eine 3000 Jahre alte Verheißung und ich wünsche uns, dass wir das erleben an diesem Wochenende, dass unser Blick auf Jesus gerichtet ist. Wir haben es immer und überall in unserem Leben mit Jesus Christus zu tun, auch wenn wir uns mit der Geschichte von Josef beschäftigen. Und weil das so ist, möchte ich gerne noch mal zu Anfang mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir brauchen dich. Wir können ohne dich nicht richtig denken. Wir können ohne dich überhaupt nichts richtig tun. Und ich danke dir, dass du der Gott bist, der heute redet und der uns persönlich begegnen will, auch durch das, was wir in deinem Wort sehen. Und ich danke dir, Herr, für das Werk des Heiligen Geistes, dass er dich groß macht. Und dass er uns zeigt, Herr, was wichtig ist, auch für unsere Beziehung zu dir und dass wir am Ziel ankommen, zu dem du uns berufen hast, damit du geehrt wirst. Amen. Amen. Wir haben ein umfangreiches Programm. Ich muss deshalb versuchen, mich zu konzentrieren und mich nicht auf Nebengleise zu begeben. Die Herausforderung ist groß. Vielen Dank für die Einladung. Das ist für mich persönlich herausfordernd gewesen. Ich habe in der Form mich noch nie so intensiv mit dem Leben von Josef beschäftigt, wie ich das tun durfte, auch in Vorbereitung dieser Tage. Und es ist etwas ganz Besonderes. Josef ist etwas Besonderes. Es gibt zwei Personen, soweit ich weiß, im Alten Testament, von denen sehr viel erzählt wird und von denen wir über kein Versagen, keine Sünde lesen. Das ist Josef und das ist Daniel. Die haben auch gesündigt, aber dem Heiligen Geist, der uns Gottes Wort geschenkt hat, war das wichtig, uns diese Persönlichkeiten so darzustellen, wie wir sie finden in Gottes Wort. Ich hoffe, dass jeder diese Gliederung hat. Das ist so ein bisschen so ein Leitfaden, dass man ungefähr weiß, wo man ist. Dieser Zettel reicht sicherlich nicht aus, um das aufzuschreiben, was in diesen Kapiteln drinsteckt. Und ich bin gespannt, wo wir am Ende dieses Tages oder am Ende dieses Wochenendes ankommen werden. Einige Vorbemerkungen zur Josefs Geschichte. Es sind ja einige hier, die jetzt schon seit Jahren an den Bibeltagen teilnehmen und die mittendrin sind, auch in der ganzen Vorgeschichte. Einige sind neu hier. Ich habe auf der Fahrt gestern hierher, ich habe länger im Stau gestanden, habe eine Reihe von Vorträgen noch gehört, der letzten Bibeltage. Von daher war mir Jakob und sein Vater und Großvater sehr nahe, als ich hier in Hannover ankam. Einige Vorbemerkungen zu dieser Geschichte. Das ist ja, dieser Abschnitt beginnt ja mit den 1. Mose 37, Vers 2. Dies ist die Geschichte Jakobs, die tolle Doof Jakobs. Wer die Struktur des ersten Buches Mose sich anschaut, da ist schon öfters darauf hingewiesen worden, stellt ja fest, dass es 11 tolle Doofs gibt. Diese Einteilung, diese Nachkommen, diese Geschlechter einer bestimmten Person. Und heute geht es jetzt um diese Nachkommen Jakobs. Es geht, das ist immer das Interessante, um das, was dann kommt durch Jakob, nach Jakob. Es geht um die Geschichte von Josef und Juda und den Brüdern. Und jedes dieser tolle Doofs enthält die Themen, das ist in allen Bereichen so. Das kann man beobachten im ersten Buch Mose. Es geht um Segen und Fluch. Es geht letztlich um die Erfüllung der Verheißung, von leben wir auch heute noch, die Gott an Abraham gegeben hatte. 1. Mose 12, 1 und 2. Das ist ja eine dreifache Verheißung, die er gibt und die sich durchzieht. Die Verheißung, was seine Familie betrifft, die Verheißung, was das Land betrifft, in dem er leben soll, und die Verheißung, dass er mit dem und mit seiner Geschichte und mit dem, wo er ist, ein Segen ist, nicht nur für seine eigene Familie, sondern ich liebe diese Stelle, in 1. Mose 12, Vers 2, dass hier eine Segensgeschichte, eine Segenstür aufgetan wird für den Segen für die Menschen in allen Völkern dieser Erde. Und das ist eine großartige Missionsverheißung. Und man kann bei allen Glaubensvätern und Glaubensmüttern, von denen man liest im 1. Buch Mose, immer schauen, wie sie sich mit dieser Verheißung verhalten haben. Ob sie dieser Verheißung geglaubt haben oder nicht geglaubt haben, ob sie das in Anspruch genommen haben oder nicht. Und das ist eine sehr wichtige Brücke, die man braucht, auch vom Denken, um die Geschichten richtig einordnen zu können. Es geht letztlich immer um diese göttliche Verheißung und wie die sich erfüllt hat. Josef, von dem wir jetzt lesen, verbindet diese Geschichte der Familie Jakob, der Familie Israel, das war ja sein zweiter Name, mit der Geschichte des Volkes Israel und dadurch mit der Segenslinie des Messias. Wir werden das noch sehen, das ist eine jahrtausendealte Linie, die hier aufgeht. Eine weitere Vorbemerkung noch ist die Frage, wie ist eigentlich Josef, wie wird er sonst dargestellt, auch im Fortgang, auch besonders auch im Neuen Testament? Ich weiß, dass das für mich früher immer ein bisschen befremdlich war in der Sonntagsschule, wenn die uns die Josefsgeschichten erzählt haben, im zweiten Satz immer bei Jesus waren. Und man so den Eindruck bekommt, man hört die Geschichte von Josef, aber es wird immer von Jesus erzählt. Nun kann man gar nicht oft genug und viel von, nicht, man kann nicht zu wenig von, zu viel von Jesus erzählen. Aber es ist schon die Frage, ist das so die erste Blickrichtung, die man haben muss, wenn man diese Geschichte liest? Es gibt sehr vieles, was wir lernen können, auch aus der Geschichte Josefs, was auch eine Vorschattung ist für das, was auch Jesus Christus erlebt hat. Aber im Neuen Testament macht man die interessante Beobachtung, dass er, soweit ich weiß, gibt es 4 Stellen, in denen er erwähnt wird. In Johannes 4, Vers 5, da wird von Jesus gesprochen, wie er nach Samaria kommt, an die Stadt nach Sichar. Und da steht nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Das war ja dieses Grab, was Jakob gekauft hatte, dieses Stück Land, und was er später an Josef übergeben hatte, vererbt hatte. Da wird einfach dieser Hinweis gegeben. Dieser Platz, an dem Jesus kam, und da geschah Weltmission in Johannes 4, als er dieser ausländischen Frau aus diesem Mischvolk begegnete und solche wegweisenden Sätze sagte, da wird auf Josef hingewiesen. Das ist vertrautes Land. Es gibt eine zweite Stelle in Apostelgeschichte 7, 9 bis 14. Das ist sehr interessant, weil da Stephanus sich verteidigt und er in wenigen Versen, in wenigen Sätzen das gesamte Leben Josefs ganz komprimiert zusammenfasst. Mir wird es immer ein bisschen unheimlich bei Predigten und bei Vorträgen, wenn der die Leitung hat, nachher in 2 Sätzen nochmal alles zusammenfasst. Das ist relativ herausfordernd. Aber es ist, wenn Leute unser Leben beschreiben, ich meine, wir alle haben das schon erlebt, wenn Leute etwas sagen über uns, was ist ihnen wichtig, was sie über uns sagen? Und ist das, was sie sagen, ist das wirklich auch etwas, was uns wichtig ist? Und ist das vor allen Dingen das, was wirklich geschehen ist? Das, was Stephanus sagt, das ist das, was in der Bibel steht. Und er fasst das über Josef ganz komprimiert zusammen. Aber wo er das sagt, wer dieser Mann war. Und dann gibt es eine dritte Stelle in Hebräer 11, 21 und 22. Da wird einfach auch nur Geschichte erzählt, aber es wird in den Zusammenhang gebracht des Glaubens. Und da sind wir wieder da. Wie haben Menschen sich den Verheißungen gegenüber, die Gott gegeben hatte, verhalten? Da steht, durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israel und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Das ist ein Hinweis. Hier merkt man schon einen wichtigen Hinweis, weil er in den Zusammenhang gestellt wird des Glaubens. Und da muss man ganz Hebräer 11 lesen und merkt, das ist nicht einfach nur irgendeine Geschichte von irgendjemandem, eine besondere Geschichte, sondern sie steht wirklich in der Heilsgeschichte Gottes. Und es geht um Glauben. Das ist ja eine Frage, die man sich immer stellt, auch im ersten Buch Mose. Wie haben diese Leute eigentlich geglaubt? Wie glauben wir? Was ist für Glauben wichtig? Was, wenn sie genannt werden als Leute, die glaubten. Was ist das für ein Glauben gewesen? Wir werden das noch sehen. Und dann gibt es noch eine vierte Stelle in Offenbarung 7, Vers 8, wo die einzelnen Stämme aufgezählt werden. Und da ist auch eine nüchterne Aufzählung einfach. Da kommt eben Josef und seine Nachkommen kommen da eben auch vor. Also die Schreiber im Neuen Testament haben die Geschichte sehr gut gekannt. Sie haben sie in einen sehr, sehr wichtigen Zusammenhang gesetzt. Aber wir lesen im Neuen Testament nicht direkt etwas, dass er, Josef und seine Geschichte eine Vorschattung war auf Jesus Christus. Das ist bei anderen Stellen anders. Also bei Paulus finden wir das zum Beispiel, dass er manches aus dem Leben von Mose direkt als Vorschattung deutet auf Jesus Christus. Bei Josef finden wir, soweit ich weiß, diese direkte Angabe nicht. Das ist einfach eine Feststellung, die man macht. Wir lesen, ich habe es eben schon gesagt, und das ist außergewöhnlich von keiner Sünde Josefs. Ich habe beim Lesen auch jetzt nochmal sehr intensiv geforscht, ob man da nicht noch irgendwelche Sünden findet. Ist mir auch nicht alles ganz geheuer, aber manches hängt auch vielleicht damit zusammen, dass diese Zeit doch etwas anders war, als in der wir heute leben. Und es wird eigentlich bei Josef, das ist auch ein bisschen außergewöhnlich, von keiner besonderen Offenbarung Gottes geredet, wenn man mal die Träume außen vor lässt. Das ist anders, wie das bei vielen anderen dieser Patriarchen war, wie Gott dann immer besonders auch geredet hat. Bei Josef, ich weiß nicht, hatte der das nicht nötig? Wahrscheinlich spiegelt das schon etwas wider, auch über den Glauben, den Josef hatte, der wirklich außergewöhnlich war. Wenn man das mit anderen vergleicht, mit dem Glauben seines Vaters und Großvaters besonders. Noch eine Vorbemerkung, das ist die Frage der Auslegung der Josefsgeschichte. Ich habe da gerade schon was angedeutet. Ich habe das hier genannt, drei Aufgaben, die wir haben, um die Josefsgeschichte verstehen zu können. Das ist jetzt Aufgaben, die ich jetzt mir gegeben habe und die ich jetzt weitergebe. Man kann das sicherlich auch anders dran gehen. Die erste Aufgabe, das finde ich jetzt im Rahmen dieses Wochenendes auch sehr wichtig. Und das ist eigentlich das Zentrale für uns, dass wir die Geschichte einfach mal lesen und dass wir sie versuchen zu verstehen. Allein mal verstehen, was da steht. Einfach lesen, hören, verstehen. Und das ist, finde ich, so schön, dass wir jetzt Zeit dafür haben. Ob wir genug Sauerstoff haben, weiß ich nicht. Aber Zeit, die haben wir schon mal. Und mit dem Sauerstoff ist also ein Überlebenstipp. Das ist ja von den Erfahrungen so, dass die schlechte Luft hier oben ist. Also wenn ich kreidebleich werde und umfalle, hat jeder noch Zeit, auf allen Vieren rauszugehen. Also keiner muss Angst haben, dass er jetzt da zusammenbricht oder so. Das geht hier oben, von oben geht das los. Ja, aber Zeit haben wir auf jeden Fall, uns damit jetzt zu beschäftigen. Ich bin in den letzten Jahren auch im Verkündigungsdienst etwas davon abgekommen, diesen Satz zu sagen, wir wissen ja, was da steht. Und deshalb werde ich auch viele Stellen, werden wir die aufschlagen und lesen. Weil die Bibelkenntnis ist doch erschreckend mittlerweile, auch in unseren Landstrichen. Wir denken manchmal, wir wüssten etwas, aber es ist sehr, sehr lohnend, immer wieder auch einfach zu lesen, was in der Bibel steht. Die zweite Aufgabe, das ist etwas, wie ich persönlich auch gerne solche Geschichten lese, ist die Frage, wie Gott diese Erlebnisse, wie Gott diese Geschichte kommentiert. Wir finden das in der Bibel oft, dass Menschen etwas tun und dass dann auch ein Kommentar von Gott kommt. Ich will es vorweg sagen, das ist bei Josef und das ist letztlich bei vielen Bereichen auch dieser Geschichten im ersten Buch Mose. Aber gerade auch bei Josef ist es so, dass die Geschichte weitgehend unkommentiert erzählt wird. Also es gibt so viele Bereiche, wo man denkt, ja Mensch, was denkt denn jetzt Gott darüber? Warum schickt er denn jetzt nicht irgendjemanden, der dem Josef oder den Brüdern oder dem Vater oder der Mutter oder den Müttern, muss man ja da sagen, da irgendwo mal was sagt? Wir lesen hier eine Geschichte und teilweise ist das schmerzhaft, was man da liest. Es ist fast eine Zumutung, manches zu lesen. Ich finde das ja so großartig hier bei den Bibeltagen, dass man wirklich die ganzen Kapitel durchnimmt. Also kann ich da auch nicht verschonen von dem, was wir da auch heute Morgen lesen werden, wo man wirklich in Abgründe reinguckt und man fragt sich, ja, warum sagt denn Gott da nichts? War er nicht dabei? Hat er das nicht mitbekommen? Wir wissen das sehr, sehr deutlich von dem, was wir über Gottes Wesen wissen, dass Gott immer der Herr ist, dass Gott immer alles unter seiner Kontrolle hat. Und wir wissen das auch, dass er auch hier alles geführt hat, auch wenn er nicht in den Einzelheiten die Dinge kommentiert. Ich glaube, dass dieses Schweigen Gottes auch in unserem Leben manchmal zu einem ganz schmerzhaften Problem werden kann. Dass wir bei manchen Dingen unseres Lebens, bei manchen Führungen, bei manchen Entscheidungen, die wir getroffen haben, dass wir uns so sehr wünschen würden, wir würden einfach eine Stimme von Gott hören. Und ich finde das manchmal sehr herausfordernd für unseren Glauben, dass wir gefordert sind, viele Entscheidungen zu treffen im Alltag, manchmal auch mit sehr weitreichenden Folgen, und dass wir nicht direkt wissen, wie Gott darüber denkt. Ist ja nicht alles nur richtig und falsch. Man kann ja viel Gutes tun und ist trotzdem falsch. Das ist ja nicht so ganz einfach, das Leben. Das, was gegen Gottes Wort ist, das ist sehr einfach. Da weiß man, wie Gott denkt. Aber es gibt ja Fragen, auch im Leben, in der Nachfolge Jesu, wo wir nicht genau wissen, ist die Entscheidung jetzt richtig oder nicht. Und beide Entscheidungen sind grundsätzlich möglich, sind vielleicht auch drei Möglichkeiten und man weiß das nicht. Und man wünscht sich das so sehr. Ich glaube, dass man hier lernen kann, auch bei Josef, dass wir einiges entdecken können, was uns hilft an dieser Stelle, auch mit diesem Schmerz umzugehen, dass Gott manchmal schweigt in unserem Leben, über Jahre hinweg schweigt, bis er uns etwas sagt, bis er uns mitteilt. Also einfach, wir gucken mal nach Gottes Kommentierung. Aber das kann ich direkt schon sagen, das ist fast ist nichts. Das macht Auslegung auch schwierig, weil wir kommentieren dann, wir, die wir dann solche Texte auslegen, wir sagen dann, was bedeutet das? Ich merke manchmal, es hat mich so in der Vorbereitung auch manchmal etwas nervös gemacht. Die dritte Aufgabe, wenn wir das verstehen wollen, ist, ja, wir haben jetzt natürlich das wahnsinnig tolle Privileg, dass wir alles im Rückblick lesen können. Ja, wir haben es natürlich gut. Wir kennen das Ende und jetzt liest man die Geschichte und weiß ja immer schon, was rauskommt. Das ist natürlich unfair. Also ich meine, das ist jetzt eine Art, wir wissen immer alles besser jetzt. Und das ist das, was uns natürlich auch immer ein bisschen kribbelt und was uns unruhig macht, wo wir vielleicht manchmal auch denken, ja, da kann man ja auch schon weitermachen. Da muss man ja nicht so lange dran stehen bleiben an der Stelle. Aber es ist jetzt heute und wenn man so sich dieser Geschichte widmet, einfach mal gut, auch mal stehen zu bleiben. Und zu überlegen, was hat dieser Moment im Leben der Beteiligten einfach für eine Bedeutung gehabt, ohne das Ende jetzt schon zu kennen. Das, was ich am Anfang gesagt habe mit dieser Verheißung, dass wir auf Jesus schauen, das gilt natürlich hier. Wir dürfen und müssen die Geschichte anders lesen. Weil wir wissen viel, viel mehr über den lebendigen Gott. Josef wusste noch nichts von der Innewohnung des Heiligen Geistes im Leben von Kindern Gottes. Wusste er noch nichts von. Wir wissen da was von. Josef hatte noch keine Bibel. Wir haben die ganze Bibel, die komplette Offenbarung Gottes, die wichtig ist für die Zeit, in der wir hier auf dieser Erde sind. Und von daher haben wir viel mehr bekommen. Was man sehen kann bei Josef im Ausblick ist, das, was er wusste, hat er maximal eingesetzt. Also da bin ich überzeugt von, wenn man das sieht. Das kommt ja nicht von irgendwoher, dass er die Entscheidung so und so trifft, sondern das, was er mitbekommen hatte an Segen Gottes durch Menschen, das hat er maximal eingesetzt, um diesen Glauben zu leben. Und das ist unsere Frage, wir sollen nicht auf diesem Stand Josef sein, Wir sind viel, viel weiter. Und wir wissen viel mehr. Und es ist Jesus Christus, der gesagt hat, dass dem viel gegeben ist, von dem auch viel verlangt wird. Also von daher müssen wir an der Stelle auch noch viel intensiver dann lesen und reinhören. Herr, was willst du uns damit sagen? Was grundsätzlich gilt, ich sag's einfach nochmal, alles, was ich jetzt sage, muss geprüft werden an dem, was in der Bibel steht. Ich bin nicht unfehlbar. Gottes Wort ist ohne Irrtum, aber ich nicht. Mir geht's so, ich habe eine Frau und wir haben zwei Söhne. Und persönlich, und ich werfe schon den Namen meiner Söhne manchmal durcheinander, dass die mich fragen, wie viele Kinder hast du eigentlich? Und ich habe mit Namen große Probleme. Also ich bin bei dieser Geschichte, ich werd schier manchmal verrückt, wenn ich diese Familienkonstellation lese. Ich komme da durcheinander. Mit einem Mann, mit vier Frauen und dann diese Kombinationen noch und alles und dann diese Namen, die einen geben einen Namen, dann wird aber ein anderer Name genommen und dann wird, wo man sich überlegt, ich habe mir ein Blatt Papier gemacht, habe mir die Söhne mal aufgeschrieben, dann die Querverbindung, von welcher Frau ist denn wer und so und wie alt waren die denn da ungefähr und so. Also ich werde irritiert, ich komme auch innerlich schon an Grenzen, wo ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen. Also ich bin froh, dass wir im neuen Bund leben. Und dass wir andere Ordnungen haben, die Gott uns gegeben hat. Und dass viele Probleme, von denen wir hier lesen, sind auch gerade darin begründet, dass Leute sich nicht nach der Schöpfungsordnung Gottes gerichtet haben. Es wurde ja vieles dann nachher in den Gesetzen Mose, in den Ordnungen geregelt. Das, was hier noch ungeregelt war, obwohl es schon Gottes Wille war. Wir wissen natürlich durch den Heiligen Geist, und durch Gottes Wort heute viel, viel mehr. So, jetzt steigen wir ein in diesen Text. Ich werde es so machen, dass wir immer wieder einen Abschnitt lesen und dann anhand der Gliederung etwas uns da vor etwas entlang hangeln. Die Überschrift: hinter den Kulissen einer feinen Familie. Hinter den Kulissen einer feinen Familie. Man kann ja dankbar sein, dass unsere persönlichen Familiengeschichten nicht alle in der Bibel stehen und auch nicht in einem christlichen Buch veröffentlicht werden. Also es ist auch schon gut, dass wir auch in unseren Familien grundsätzlich einen geschützten Rahmen haben, in dem wir auch Glauben leben können, in dem wir auch einfach Fehler machen können. Ich finde, dass von dem, was der Heilige Geist hier tut in Gottes Wort, finde ich schon sehr herausfordernd, dass er uns einen Einblick gibt in die intimsten Dinge von Familien, die Vorbild waren für viele Generationen. Und diesen Blick, den wir hier tun dürfen, ist ja kein heimlicher Blick, ist ja nicht irgendwo hinten rum, sondern es steht in der Bibel. Und jeder, egal ob Christ oder nicht Christ, kann das lesen. Jeder Gegner Gottes kann das lesen. Und diese Geschichten sind oft Anlass geworden, auch um ganz viel Spott über die christliche Religion zu verbreiten. Aber das ist die Aufgabe. Der Heilige Geist, dem ging es nie darum, uns nette Geschichtchen zu erzählen, sondern es ging immer darum, die Wahrheit zu sagen. Und deshalb dieser Blick hinter die Kulissen. 1. Mose 37, ersten Verse, beiden Verse, Jakob wohnte im Land der Fremdlingschaft seines Vaters im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs, diese Geschlechterfolge, tolle doof. Jakobs, Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war, mit den Söhnen Bilhas und mit den Söhnen Silpas, der Frauen seines Vaters. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Mit 17 hat man noch Träume. 17 Jahre war Josef alt oder jung. Zunächst mal sehen wir etwas über sein Leben. Er wird einfach so eingeführt. Josef, 17 Jahre. Wie lebte er? Was hatte er mitbekommen? Wie war das, die Beziehung zu seinen Brüdern? Er hatte ja viele Brüder. Er hatte mit 17 Jahren bereits 4 Umzüge hinter sich. in Padan Aram, in Sukkot, in Sichem und Hebron. Das ist auch für Kinder nicht so ganz einfach. Viermal neu anfangen. Der Vater, sein Vater war auch nicht mehr der Jüngste. Er war mit 77 Jahren, kam Jakob in Haran an. Mit 90 Jahren bekam er Josef. 90 Jahre war Josef alt, als sein Vater, Jakob alt, als er diesen Sohn Josef bekam. Er wurde ja mit 17 Jahren verkauft nach Ägypten. Beim Aufstieg Josefs in Ägypten war Jakob 120 Jahre alt. Mit 130 Jahren kam Jakob mit seiner Familie nach Ägypten. Er ist ja nicht so alt geworden, der Jakob, aber ein bisschen älter, als man heute wird. Aber die meisten Jahre lagen schon hinter ihm. Und wenn man über die Kindheit des Josefs mal nachdenkt, 17 Jahre, was hat er in der Zeit erlebt? Woher kam denn der Glaube? Woher kam denn dieser Charakter, den er hatte? Der fällt ja nicht einfach so vom Himmel. Es sind ja Gewohnheiten, die einen Charakter ausmachen. Es sind ja Vorbilder, es sind ja Anweisungen, die man bekommt, dass Gewohnheiten sich ausprägen und dass ein Charakter entsteht. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist für das Verständnis, dass man sich das überlegen muss. Was hat denn Josef mitbekommen in diesen 17 Jahren? Er hatte eine sehr liebe Mutter, das wissen wir. Er hatte grundsätzlich ja auch einen lieben Vater, war ja auch nicht irgendjemand. Die hat er sich nicht ausgesucht, er hatte viele Brüder von anderen Frauen seines Vaters. Das war allein daran lag schon ein bestimmter Konflikt. Wenn man fast der Jüngste ist, dann ist ja alles schon passiert. Das ist ja alles schon gelaufen. Man muss ja dann irgendwie da reinfinden. Man muss ja irgendwie seine Rolle dann auch finden. Und die waren ja wesentlich älter. Deshalb war grundsätzlich schon vom biologischen und von dieser ganzen Konstellation eine Distanz da zwischen Josef und seinen Brüdern. Aber wie viele Geschichten hat Jakob ihm erzählt? Ich meine, diese Geschichten, die wir lesen bis 1. Mose 36 oder 1. Mose 37, waren ja alles Geschichten, die Jakob und seine Frau, die sie auch Josef erzählt haben. Und das war alles, was er wusste über den lebendigen Gott und über die Beziehung, die Menschen mit Gott haben. Und ihm ist erzählt worden von der Schöpfung der Welt, wie Gott alles so wunderbar geschaffen hat. Ihm sind die Geschichten erzählt worden vom Paradies. Vom Paradies und was da passiert ist und wie die Sünde durch den Teufel, durch die Schlange da reinkam in diese Beziehung, wie die Sünde Gemeinschaft mit Gott zerstört hatte. Ihm ist erzählt worden, wie Adam und Eva vertrieben wurden aus dem Paradies. Es ist ihm erzählt worden, wie Kain seinen Bruder Abel getötet hatte. Es ist ihm erzählt worden von Sünde der Menschen, was wir in 1. Mose 6 lesen, diese Linie der Sünde, des Todes letztlich, so in der Menschheitsgeschichte. Ihm sind ja diese Geschichten alle erzählt worden. Ich weiß, dass ich in meiner Kindheit, ich bin unglaublich gesegnet worden in meinem Elternhaus, dass ich mir ja nicht aussuchen konnte. Und wir sind von klein auf, sogar weiter zurück, als ich mich erinnern kann, sind mir Geschichten von Jesus erzählt worden. Und ich kann mich heute noch erinnern an Kinderbibeln und an Bilder, die ich gerne angeguckt habe und Geschichten, die ich immer wieder hören wollte und dass ich hingegangen bin, erzähl mir nochmal die Geschichte. Ich liebte die Geschichten zum Beispiel vom verlorenen Schaf und manche andere Geschichten. Die Geschichten, die hatte Josef nicht erzählt bekommen. Und von daher sind die Geschichten, die er da hörte über die ersten Jahrhunderte, über das, was wir auch lesen können alles, das sind natürlich Geschichten, die er dann sehr, sehr intensiv auch erlebt hat. Und wenn man diese Geschichten liest, diese alten Geschichten, dann stellt man fest, es geht letztlich immer um die Heiligkeit Gottes und es geht um Sünde und es geht darum, wie Beziehungen von Menschen auch kaputt gehen durch Sünde und durch Schuld. Und das hat sicherlich das Gewissen des Josef geprägt und sein Verhalten. Es ist interessant, dass wahrscheinlich die Brüder haben die gleichen Geschichten gehört. Das ist ja immer das Verrückte, dass man das nicht erklären kann, warum Leute das Gleiche hören und unterschiedliche Ergebnisse dann dabei rauskommen. Das ist auch in der Mission so. Man sagt allen das Evangelium, man guckt ja nicht vorher an die Nasenspitze von Menschen und sagt, naja, da machen wir das mit 80% und hier müssen wir 120 drauflegen und hier müssen wir ein bisschen anpassen. Ist ja alles, wir haben ein Wort, ein Evangelium, das weitergegeben wird. Und ein Missionar aus Sibirien schrieb mir vor 3 Wochen, die machten Einsätze da in Dörfern, wo das Evangelium bisher nie hingekommen war. Wochenlang waren die unterwegs da, völlig einsamen Gegenden. Und er schrieb so einfach, ihm war das klar geworden bei diesen wochenlangen Touren, die Hälfte der Menschen sind böse. Das ist keine statistische Angabe, die wir in der Bibel finden, war eine persönliche Erfahrung. Wir sagen allen, wir bringen alle das Gleiche, wir bringen allen das Evangelium, wir tun es mit Liebe, mit ganz großer Barmherzigkeit, wir helfen Menschen alles und die Hälfte grundsätzlich ist schon mal negativ. Und man kann sich das nicht erklären. Das ist, und Josef scheint einer gewesen zu sein, der wirklich diese alten Geschichten von der Heiligkeit Gottes, von der Sünde, von wie Dinge wieder in Ordnung gebracht wurden, Noah und die Flut und die Nachkommen Noahs, das sind ja so viele Geschichten, so intensiv, dass sie bei ihm etwas anderes ausgelöst haben, wie bei seinen Brüdern. Wahrscheinlich stand für Josef schon als junger Mann dieser Entschluss fest, wenn Sünde sowas Schreckliches ist, was so Menschen kaputt macht. Ich weiß nicht, was sein Vater ihm erzählt hat über die eigenen Sünden. Wir kennen ja, ich habe einen Vater gehabt, der sehr offen und ehrlich war. Wurde eben angesprochen, mein Vater, der Adolf Wunderlich. Für mich ist das Alter der Leute nicht ganz so was Besonderes. Mein Vater war 53, als ich zur Welt kam, ist vor 1998 mit 87 Jahren von Jesus nach Hause gerufen worden. Aber er hat 60 Jahre Gottes Wort verkündigt. Ich hab ihn ja gekannt wie kaum jemand anders. Als Kind kennt man die Eltern besser als jeder andere. Und ich habe das eben gesehen, dass da keine Diskrepanz war zwischen dem, was er erzählt hat, was er vor anderen erzählt hat und was er gelebt hat. Und er war sehr, sehr offen und ehrlich auch mit eigenen Fehlern umgegangen. Und das ist, ich weiß nicht, wie Jakob erzählt hat. Wir kennen manche Leute, und gerade jüngere Leute kennen ja manche Ältere, nur von dieser Krawattenseite. Aber dass in mir ja so viel Sünde steckt, dass ich ja Vorträge halten könnte über viele Dinge, die mich angegriffen haben, wo ich Fehler gemacht habe, wo ich meine Frau, meine Kinder verletzt habe und alles Mögliche. Das ist ja eine, die wir alle haben, eine Fassade. Jeder, der zu Jesus gehört, ist ein Sünder. Zu Jesus können nur Sünder kommen. Und jeder hat so stark gesündigt, dass Jesus Christus am Kreuz sein Leben dafür geben musste. Von daher ist das, was wir, wenn wir im Bild gesprochen unter dem Kreuz stehen von Golgatha, da sehen wir, wer wir wirklich sind. Und das Schlechte in meinem Leben, das bin ich. Und das Gute in meinem Leben, das Schöne in meinem Leben, was man hoffentlich heute auch und einige sehen können, ist das, was Jesus gemacht hat und was Jesus tut. Für das Böse kann man mir einen Tritt geben und was weiß ich und sagen, wie schrecklich. Und für das Gute muss man sagen, schön, was Jesus gemacht hat. Das ist, ich weiß nicht, wie Jakob damit umgegangen ist. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn man das liest, er hat manches auch zurückgehalten. Er hat manches hat er ja auch einfach nur in sich hineingekaut. Was überhaupt nicht, dieses Schweigen Jakobs, das ist manchmal schrecklich. Schrecklich. Ich weiß ja nicht, ob er dann noch irgendwo mit jemandem geredet hatte. Nur manchmal hat man den Eindruck, die haben auch die falschen Freunde gehabt. Und Josef, das war, glaube ich, bei ihm ganz entscheidend, wenn man das hier liest. Er war 17 Jahre. Er war einer, der, und von da an kam ja die größte Krise seines Lebens. Er hatte ja keine Chance mehr, nachher noch was zu hören. Mit 17 war das abgeschlossen. Da fing dieser Niedergang äußerlich gesehen an. Und das, was er in Ägypten glaubte und lebte und was er für Erfahrungen mit Gott machte, waren ja die Frucht von dem, was er Jahre vorher mit in der Beziehung mit Gott gelebt hatte. Es gibt ja, wir müssen in guten Zeiten müssen wir sehen, dass wir unser Verhalten prägen lassen, dass wir uns auf Jesus ausrichten, dass wir glauben lernen. In der Krise das zu lernen, ist wahnsinnig schwierig. Wenn man anfängt, in der Krise beten zu lernen, das ist schwierig. Und das ist deshalb immer eine Riesenchance, wenn es uns gut geht, gerade solche Zeiten zu benutzen. Mensch, jetzt möchte ich mehr von Jesus erfahren. Jetzt will ich besser Gottes Wort verstehen lernen. Weil das in der Krise dann einfach hilfreich ist. Josef kannte ganz sicher auch die Verheißung Gottes an seinen Urgroßvater Abraham. 1. Mose 15. Das muss man hier sagen, weil sonst verliert man sich in dieser Geschichte. Das ist ja die Verheißung, die Abraham bekam, nochmal nachträglich oder als Zusatz zu der ersten Verheißung in 1. Mose 12, 1. Mose 15, 13 und 14. Und Gott sprach zu Abraham: Ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Gott hatte ja Ägypten bereits angekündigt, ohne den Namen Ägypten zu nennen. Und Josef wusste, in meinem Volk ist bisher diese Verheißung noch nicht in Erfüllung gegangen. Und als er nach Ägypten kam, wusste er erst auch noch nicht, was da passiert. Aber er war sicherlich der, und spätestens heute Abend werden wir merken, dann ist ja schon Ägypten schon vieles gelaufen, wir machen heute Nachmittag, dass er rückblickend wirklich einen ganz tiefen Glauben hatte, das, was hier passiert ist mit mir in diesen über 20 Jahren, das ist Gottes Weg gewesen. Das ist die Erfüllung der Verheißung, die Gott an Abraham, meinen Urgroßvater, gegeben hat. Das ist schön, wenn man so leben kann und wenn man mit Gottes Wort lebt und auch schwere Wege im Leben, die einem wirklich Schmerz bereiten, die auch Folgen hatten, auch vielleicht in Beziehung zu anderen, dass man sie rückblickend sehen kann mit Verheißungen Gottes und dass man Gottes Führung da erlebt. Die Beschäftigung, von der hier erzählt wird, ist, er hütete die Schafe, er lernte dieses uralte Handwerk, muss man auch können. Ist gut, wenn Missionare sowas auch können. Einer unserer Missionare in Armenien und Georgien. Wir haben immer einheimische Missionare, die waren unterwegs in Dörfern, da in den Bergen Georgiens und haben das Evangelium verkündigt. Und dann trifft man ja Menschen in jeder Situation an. Und einer haben sie angetroffen, das war ein großer Schafhirte. Und er hatte eine große Herde Schafe, aber er war sehr, sehr krank. Und er konnte seine Arbeit nicht tun. Und da hat unser Missionar hat dann diese Schafherde genommen und ist ein paar Tage mit den Schafherden dann durch die Berge gelaufen. Und er schrieb mir, zeigte mir ein Bild, schickte er und sagte, guck mal, und die Schafe sind sogar in der Meer gelaufen. Das ist nicht schlecht, wenn man sowas kann, wenn man Leuten dann auch helfen kann. Dann klingt das Evangelium immer noch ein bisschen besser. Schafe hüten ist was Schönes, wenn man dazu eine Berufung hat. Es ist gefährlich, wenn man Schafe hütet und man hat keine Berufung dazu, wie man das bei Mose später sehen kann. Irgendwie muss Josef anders gewesen sein als seine Brüder. Er hat die Schafe anders gehütet. Er war anders. Er wollte Gutes tun. Er machte die schlechten Dinge nicht mit. Scheinbar war es ja so, dass seine Brüder manches Schlechte auch machten. Er war anders. Ob er darüber geredet hat, es war einfach sichtbar. War einfach, die Leute haben das gemerkt. Interessant ist, was hier in den ersten beiden Versen gesagt wird über seinen Umgang. Er war zusammen nicht mit seinen richtigen Brüdern oder den Brüdern der richtigen Frauen seines Vaters, sondern er war zusammen mit den Söhnen der Nebenfrauen Jakobs. Wahrscheinlich waren die vom Alter her auch ihm etwas näher, wenn man das ja chronologisch sich anschaut. Interessant, wenn man das einfach nur so da liest. Was er tut, er verpetzt seine Brüder. Der Satz tut jemanden, jeder, der Familienkonstellation, wer Geschwister erlebt hat, weiß, dass so ein Satz wehtut. Was darf ich über meinen Bruder, meine Schwester oder so, was darf ich den Eltern sagen? wird ja hier nicht kommentiert. Nachher in Vers 14 wird ja gesagt, dass Jakob ihn bewusst losschickt, um Informationen zu sammeln über die Brüder, über seine Söhne, also seine Brüder. Da hat man den Eindruck, dass Jakob da irgendwo auch noch ein bisschen gestichelt hat. Sag mal, was haben die denn eigentlich da gesagt? Was machen die denn eigentlich? Und Jakob vermutete, dass irgendwo die Brüder auch schlechte Dinge taten. Ob das jetzt auf seine Initiative kam oder auf die Initiative seines Vaters, wir wissen nicht genau. Ich meine, solange die Wahrheit berichtet wird, ist solche Weitergabe von Informationen ja nicht Sünde. Es war bei ihm, natürlich wurde das verstärkt, was wir in Vers 3 lesen. Israel, Jakob, liebte Josef mehr als all seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und er machte ihn einem bunten Leibrock. Das tut weh. Und das geht gar nicht. Das ist vor allen Dingen völlig unverständlich, weil Jakob das ja ganz schmerzhaft selbst erlebt hat. Ich meine, diese blöde Geschichte mit seinem Vater, wie Vater und Mutter sich gegenseitig ausgespielt haben, der Vater dann zum Esau sagt, bring mir ein schönes Wildgericht und sowas, seine Frau hört das und dann kommt ihr Lieblingssohn, der Jakob dann und komm, geh mal schnell auf die Weide, das geht schneller als da irgendwo auf Feld und Wiese jagen und ich mache dem das schon richtig schön und passend und täusche dem das vor, als wenn das wild wäre. Und du nimmst dir doch noch so ein Feld da, scheinbar hatten die eine unterschiedliche Konstellation auf ihren Armen. Und diese Täuschung, und ich meine, was hat das die Beziehung kaputt gemacht? Was hat das kaputt gemacht? Das ist was Hans nicht lernt, lernt Hänschen auch nicht. Ja. Ihr versteht das. Man kann das einfach nur so sagen. Und ich meine, wir haben unterschiedliche Erfahrungen. Das ist pädagogisch gesehen und das ist auch von dem, was die Bibel uns sagt, völlig daneben. Es ist nicht in Ordnung, wenn Eltern ein Kind den anderen vorzieht und dass man den Wert eines Kindes bestimmt daran, ob es jetzt gut zu mir ist oder nicht gut zu mir ist. Gerade die völlig weg sind, gerade die meiner Liebe völlig ausgewichen sind, die haben es noch viel mehr verdient, dass ich sie liebe, noch viel mehr liebe. Das ist, dass wir an der Stelle, dass wir da mit einem Maß messen, dieses Zeichen, das er ihm gibt, diesen bunten Mantel, ist ja unterschiedlich übersetzt worden, in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, ist da ein anderes Wort verwendet worden, dass dieser Königsmantel. Also der einfache äußeres Zeichen war schon, der Junge muss nicht mehr arbeiten. Der Junge, der ist jetzt das Familienoberhaupt von den Brüdern. Also dass man so äußerlich auch noch ein Zeichen gibt. Jemand dann noch ein Auto kauft und sagt jetzt, deine Brüder haben keins, aber dir gebe ich eins. Du hast es verdient. Das war damals schlecht und ist heute schlecht. Und das ist ja auch für uns eine Frage, so nebenbei, wo lieben wir auch mit zweierlei Maß, wo behandeln wir Menschen in unserer Umgebung unterschiedlich und merken vielleicht gar nicht, was unser Verhalten bewirkt. In Jakobus 2, 1 bis 9 werden wir ja ausdrücklich davor gewarnt, dass wir Menschen von ihrem Äußeren her beurteilen und dann entsprechend setzen und entsprechend bewerten, dass Menschen, die reich sind, dann angesehener sind und als Arme und so. Wir senden viele nonverbale Signale aus, ob uns Menschen wichtig sind oder nicht so wichtig sind. Und Menschen spüren das. Und Leute, die ein feines Gespür haben, die sind ganz schnell verletzt. Und es gibt viele, die können sich auch nicht wehren. Die erleben das einfach und wissen, die sind hinten dran und was soll's. Die anderen sind immer vorne. Da war manches vom Vater her schiefgegangen. Die Brüder, sie sehen die Bevorzugung und es findet eine Entfremdung zwischen den Brüdern statt. Es heißt im Vers 4, als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Kurz prägnant wird das Ergebnis beschrieben. Wenn man sich nicht mehr grüßen kann, dann muss man sich auch nicht mehr sehen. Und so lebten sie und da entstand so viel Hass, so viel Neid. 1,3, wenn Träume zum Trauma werden. Vers 5, Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr. Tja, Wolfgang Nestvogel wird ja heute Nachmittag noch ein paar besondere Träume auch vor unsere Augen stellen und sagen, wie die zu bewerten sind. Die waren ja noch ein bisschen anderes Kaliber als diese Träume. Also ich weiß nicht, wie oft Josef, der hat ja die Geschichten gehört, auch von seinem Vater Jakob, wie der da unter dem Sternenhimmel lag und dann diese Engel sah, hoch und runter steigen und dieses wunderbare Erlebnis da in Bethel. Wahrscheinlich hat er manchmal als junger Mann schon da unter dem Sternenhimmel gelegen mit seinen Schafe und hat gedacht, oh, wenn ich auch mal so träumen könnte. Er träumt was, er erzählt das seinen Brüdern, die Brüder hassen ihn noch mehr, er fordert sie auch noch auf, besonders Vers 6, er sagt ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Man kann ja träumen und kann das für sich behalten. Oder man kann träumen und sagt dem Vater das, sag mal, ich habe hier was geträumt, Papa, wie denkst du darüber? Nix, er. Also ist schon, also da habe ich so einen Ansatz gedacht, also ob das richtig, aber ich weiß es nicht. Es steht ja hier nicht, ob das richtig oder falsch war. Er erzählt es einfach und das Ergebnis war leider natürlich sehr negativ. Dann wird der Traum erzählt, Vers 7, siehe, wir banden Garben mitten auf dem Feld, siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen und siehe, eure Garben stellten sich ringsum auf und verneigten sich vor meiner Garbe. Interessanterweise haben die Brüder sofort verstanden, was da gemeint ist. Das ist ja, ich hätte ja gesagt, sag mal Josef, was meinst du eigentlich, was das heißt? Du willst doch jetzt wohl nicht sagen. Ich hätte ja noch vermutet, irgendwo, das kann doch nicht wahr sein. Der kann doch nicht von uns reden jetzt. Aber scheinbar haben die sofort verstanden. Und da muss ja irgendwo auch der Gesichtsausdruck vom Josef eine Rolle gespielt haben, wie er das erzählt hat, dass klar war, ich bin der und das seid ihr. Das ist offensichtlich. Und Josef stellt auch keine kritischen Fragen zu seinem Traum. Ich meine, jetzt ein 17-Jähriger, der sowas träumt, sowas Weitreichendes, was in den nächsten Jahren passieren würde. Ich meine, da wäre ja ein bisschen Zurückhaltung auch angebracht. Dann man sagt, Mensch, da brauche ich jetzt wirklich mal ein Gespräch mit jemand Älteres, der mir sagt, ob das richtig ist. Es gibt junge Leute, die besondere Wegweisungen bekommen, aber dann ein bisschen mal mit einem erfahrenen Menschen zu sprechen, ist das eigentlich alles kompatibel mit dem, was Gott will? Es wird einfach so berichtet, die Brüder, Vers 8, sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden, willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Dann kommt der zweite Traum, Vers 9 bis 11. Da kommt jetzt der Vater und die Mutter auch noch rein oder die Mütter. Es geht immer weiter. Erzählt das, ich meine, die Brüder wollen das nicht kommentieren, weil sie sagen, jetzt wird der Vater auch noch einbezogen. Spätestens jetzt muss der Vater ja reden. Das kann jetzt nicht mehr sein. Jetzt wird die Ehre des Vaters angegriffen. Jetzt muss der den Mund aufmachen. Und was steht da? Vers 10, er erzählte es seinem Vater, seinen Brüdern. Da schalt ihn sein Vater und sagt zu ihm, was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Und wir lesen nichts von der Antwort von Josef. Er sagt ja nicht, kann ich mir gar nicht vorstellen. Sondern, da ist einfach still. Und der Vater, indem er das sagt, hat ja den Traum auch verstanden. Und ich meine, wenn man dann denkt, was 48 Stunden später passiert, von so einer Erhöhung, dann in so ein Loch reinzufallen, das ist schon heftig. Und ich glaube, Josef sich überhaupt nicht vorstellen konnte, was diese Träume für ihn persönlich bedeuteten. Das ist ja die andere Sache. Ich will ganz kurz noch, dann machen wir eine Pause, Träume in der Bibel. Ich habe gestern Abend noch mit Wolfgang Nestvogel gesprochen, der hat das auf seiner Gliederung auch stehen, der kann das sicherlich noch besser was zu sagen. Es ist ja eine Feststellung, ich meine, manche Träume sind einfach die Folge von dem natürlich, womit man sich beschäftigt, das wissen wir alle. Mit dem man sich am Abend beschäftigt oder am Tag, sowas kommt oft auch in Träumen hoch. Ich habe manchmal Angst vor dem, was ich träume, und ich bete dafür, dass Jesus auch Herr sein soll über meine Träume, wo man dann aufwacht und denkt, ja, war das jetzt real oder war das nicht real? Die Frage, die man sich stellen muss, ist, wenn man die Bibel liest, redet Gott durch Träume? Hat er durch Träume geredet? Redet er heute durch Träume? Wir wissen das in der Bibel ganz deutlich, dass Gott durch Träume geredet. Er hat geredet über Träume zu Angehörigen im Volk Gottes. Ich habe mit Jakob erwähnt. Salomo, 1. Könige 3, 5, erscheint der Herr ihm im Traum. Wir wissen das von Josef, dem Verlobten von Maria, der mehrmals einen Traum, dass der Herr im Traum zu ihm redet, und Josef hört, gottesfürchtiger Mann, hört auf das, was er im Traum gesehen hat, tut das. Wir wissen das von Paulus, der in Troas stand, als er diesen Mann nachts da sah, im Traum, in dieser Vision, der sagte, mazedonisch gekleidet, komm herüber und hilf uns. Und das hat der Paulus dann wochenlang gesucht, um diesen Mann aus Mazedonien zu finden. In Philippi hat er ihn erst nicht scheinbar entdeckt, als er die Frauen da sah beim Beten. Das war ja nicht der Mann aus Mazedonien. Da musste er auch erst ins Gefängnis, um den ersten Mann aus Mazedonien zu treffen. Man liest, dass Gott in Träumen zu heidnischen Menschen geredet hat. Das ist einfach eine Feststellung. Zu Abimelech zum Beispiel, 1. Mose 20, Vers 3, kam Gott im Traum zu ihm. Die Träume des Pharaos, die kommen ja noch. Traum Nebukadnezar im Buch Daniel. Ganze Weltgeschichte wird da in Träumen einem Heiden mitgeteilt. Die Träume von den Weisen aus dem Morgenland. Heidnische Leute, die da Träume, durch Träume was sehen. Der Traum von der Frau des Pontius Pilatus über das Unrecht ihres Mannes. Wie da plötzlich der Herr dieser Frau nachts erscheint im Traum und ihr sagt, das, was da geschieht, ist Unrecht. Und gibt das weiter. Also es ist nicht ganz einfach. Man kann nicht einfach sagen, Gott redet nicht durch Träume. Ich verschiebe das jetzt auf heute Nachmittag. Ich möchte einfach, mach es mir ganz einfach, ein Wort aus Jeremia. Ja, es ist einfach, man macht das ein bisschen humorvoll, aber es ist ja heute notvoll, dass wir in einer Christenheit leben, wo alles möglich ist. Und wo jeder Gedanke irgendwo auch noch auf fruchtbaren Gedankenboden fällt. Und wie wir heute mit Traumreisen und Gebet und Traum und alles, wo man wirklich nur noch erschrecken kann. Und da ist es schon gut, eine Nüchternheit zu haben, die aber sich auch im Alten Testament schon findet. Jeremia 23, 25 bis 28, weiß nicht, ob die Kraft noch ausreicht, die Stelle aufzuschreiben. Jeremia 23, 25 bis 28, da steht dieses klare Wort. Ich habe gehört, was die Propheten sagen, die in meinem Namen Lüge weissagen und sprechen, mir träumte. Wie lange noch? Haben die Propheten etwas im Sinn? Sie, die Lüge weissagen und Propheten des Truges ihrer Herzen sind, beabsichtigen sie etwa, meinen Namen bei meinem Volk in Vergessenheit zu bringen durch ihre Träume, die sie einer dem anderen erzählen, so wie ihre Väter meinen Namen über den Baal vergaßen? Und dann kommt dieser Satz, Vers 28, der Prophet, der einen Traum hat, erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, der rede mein Wort in Wahrheit. Wir haben die komplette Offenbarung Gottes in der Bibel. Die ist abgeschlossen. Es ist unmöglich, dass man einen Traum hat, der dem Wort Gottes widerspricht. Und es ist die Frage, welchen Traum brauche ich denn, wenn ich das ganze Wort Gottes, die ganze Offenbarung habe? Wir haben die Bibel und von daher, der Prophet, der einen Traum hat, erzähle den Traum, wer aber mein Wort hat, der rede mein Wort in Wahrheit.